Börsenradio Network AG.
Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com.
Mein Name ist Timo Emden, ich bin Marktanalyst für Bitcoin und Co.
Bitcoin klettert auf Rekordhoch jetzt dann doch. Und das in dieser Woche gleich zweimal, könnte man sagen. Und dazwischen der obligatorische Absturz. Was ist denn da los in der Bitcoin-Welt? Was bewegt denn die Kurse gerade derartig nach oben?
Ja, man kann sagen, eine ganze Menge. Wir waren jüngst jetzt auf Rekordhoch sogar, also über 69.000 Dollar. Das hatten wir zuletzt im November 2021. Aber was ist passiert? Ja, Anfang des Jahres, ich denke, da lohnt es ein bisschen der Blick zurück, hatten wir zum ersten Mal eine Zulassung sogenannter Bitcoin-Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten. Und die Zulassungen sind das Zünglein an der Waage gewesen, denn diese Spot-ETFs kaufen Anleger mehr oder weniger auf. Sie investieren, sie greifen fleißig zu. Und die Nachfrage, ja, die übersteigt quasi das täglich geschaffene neue Angebot von Bitcoin bei Weitem. Aktuell sind es ungefähr 900 Bitcoin, die rausgegeben werden. Und die Nachfrage, ja, täglich, das schwankt beispielsweise jetzt bei dem BlackRock ETF fast über 12.000 Bitcoin, die dazu gekauft worden sind. Also das muss man sich einfach mal so vorstellen, diese Dimension. Das war jetzt nicht tagtäglich der Fall, aber zumindest lässt sich sagen unter dem Strich, dass die Nachfrage hier das täglich neu geschaffene Angebot deutlich übersteigt. Aber jetzt stellt sich der Anleger natürlich die Frage, okay, das ist ja richtig, ein neues Anlagevehikel. Das bedeutet aber natürlich letztendlich auch nicht, dass Anleger dann tatsächlich auch investieren. Ja, eines der Hintergründe ist ganz klar das Bitcoin-Halving, was wir dann Mitte April sehen werden.
Erklär mir das mal genauer, dieses Halving, es findet ja regelmäßig statt. Was hat das denn für einen Einfluss auf den Bitcoin-Preis? Oder was hat es bislang gehabt und womit rechnest du jetzt bei diesem Halving? Ist das dann die letzte Runde eigentlich?
Nein, die letzte Runde wird es nicht sein, denn das ist im Bitcoin-Protokoll, im Bitcoin-Code so vorgegeben. Ja, das ist roundabout alle 4 Jahre, beziehungsweise ganz genau alle 210.000 Blöcke passiert. Das sind ungefähr 4 Jahre, ja, plus, minus. Man kann es eben nicht genau sagen. Und was passiert genau, um es mal herunterzubrechen auf ein gutes Deutsch? Man spricht hier von einer sogenannten, in Anführungszeichen, künstlichen Angebotsverknappung. Ja, wie ich eben sagte, Stand heute, also vor dem Halving, sind es 900 Bitcoin pro Tag, die geschürft werden, produziert werden, herausgegeben werden. Und quasi über Nacht nach dem Bitcoin-Halving sind es dann plötzlich nur noch 450. Ja, und jetzt kommt natürlich der Ökonom um die Ecke und sagt, okay, wenn die Nachfrage zumindest gleich bleibt und das Angebot verknappt wird, dann müsste ja zumindest in der Theorie der Preis weiter steigen. Ja, und das ist so ein bisschen die Fantasie, die hier natürlich da ist, auch berechtigterweise da ist, aber ganz wichtig auch an dieser Stelle sei gesagt, dafür gibt es keinen Garantieschein, dass die Kurse weiter steigen. Ja, die Vergangenheit hat tatsächlich gezeigt, dass Anleger das Bitcoin-Halving antizipiert haben, sprich, wir hatten hier tatsächlich auch steigende Kurse im Vorfeld, bedeutet aber eben nicht, auch nochmal sei darauf verwiesen, dass es dieses Mal wieder so passiert, zumindest jetzt durchgängig passiert bis zum Bitcoin-Halving. Ja, in den letzten Wochen und Monaten hatten wir einen kräftigen Zuwachs, also es ist quasi schon wieder passiert, aber die spannende oder viel spannendere Frage wird natürlich auch sein, was passiert nach dem Halving. Und ich kann mir gerade nach dem Halving-Event, welches roundabout am 19. April eben stattfinden wird, gut vorstellen, dass wir dann auch erstmal wieder eine Korrektur sehen, Gewinnmitnahmen, insbesondere auch in Reihen der Miner, also diejenigen, die das Netzwerk am Laufen halten und eben auch diese Bitcoin produzieren bzw. schürfen. Ja, so spricht man davon umgangssprachlich. Und wieso könnten die verkaufen? Naja, weil die plötzlich nur noch die Hälfte an Belohnung bekommen für das Verifizieren von sogenannten Blöcken. Und das müsste die ganze Geschichte dann aus Sicht der Miner unattraktiver machen. Ja, und wiederum haben die auch laufende Kosten. Die müssen Löhne, Gehälter bezahlen, auch Stromkosten, die laufen. Und was die wiederum natürlich dann dazu führen müsste, dass diese effizienter arbeiten, sprich in Hardware investieren oder eben ihr Geschäft, wenn es sich nicht mehr lohnt, wenn dieses nicht mehr rentabel ist, sogar ganz aufgeben.
Gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen dem Bitcoin-Preis und dem Preis für die entsprechenden Börsen, also die Coinbases dieser Welt?
Ja, es gibt durchaus Korrelationen, starke Korrelationen zwischen dem Bitcoin-Preis und Coinbase beispielsweise oder auch MicroStrategy. MicroStrategy ist bekannterweise ja ein Softwareunternehmen, aber Was ist die Besonderheit bei MicroStrategy? Sie besitzen sonderbar viele Bitcoin in ihrer Bilanz. Ja, und hier ist natürlich der Hintergrund, wenn der Bitcoin steigt oder die Volatilität sehr hoch ist, dann verdienen Coinbase und Co. natürlich an den Gebühren, was wiederum auch das oder sich im Ergebnis auch widerspiegeln wird mit Sicherheit und dementsprechend auch die Kursnachfrage bei der Coinbase-Aktie auch in der Vergangenheit. Also auch hier sei mal gesagt, allein 20% schon in diesem Monat. Ja, wir reden hier von gerade mal 8 Tagen, die der März jetzt alt ist, und weniger als 8 Handelstage und ja, 20%, ich denke, das spricht für sich. Bei MicroStrategy ist es natürlich insofern interessant, wenn der Bitcoin steigt, dann steigt auch der Unternehmenswert, weil klar, MicroStrategy sonderbar viele Bitcoin ihr eigen nennen darf. Also die Korrelation ist weiter sehr, sehr hoch, bedeutet aber auch, wenn der Bitcoin fällt, können hier dann auch die fallenden Kurse dann eben zulasten der abhängigen Papiere, wie beispielsweise von Coinbase oder MicroStrategy auch gehen. Klar.
Wir sprechen bislang intensiv über Bitcoin. Das hatte ich gehört, Bitcoin, das ist ja der Dinosaurier unter den Kryptos, und manch Insider sieht jetzt diesen Zusammenhang nicht nur im Alter, sondern auch in der mangelnden Beweglichkeit, in der mangelnden Anpassungsfähigkeit, möglicherweise dann letztendlich auch im Schicksal des Aussterbens. Sind eigentlich Alternativen in Sicht?
Ja, ich würde schon sagen, dass der Bitcoin eigentlich technisch gesehen relativ unterlegen ist im Vergleich zu Ether, Ethereum bzw. Ether ist die dazugehörige Währung. Das muss man schon so sagen. Also der Bitcoin ist ja vergleichsweise eher langsam, auch teuer, und bessere Alternativen gibt es eine ganze Fülle, eine ganze Reihe. Da kann man sich jetzt viele, viele aussuchen, die deutlich besser sind. Würde jetzt den Rahmen sprengen, aber ich glaube, die viel wichtigere oder spannendere Frage ist eben, was der Anleger am Ende des Tages möchte und was er in Krypto sieht. Möchte er vielleicht gar nicht ein Bezahlmittel oder vielmehr noch lieber ein Wertaufbewahrungsmittel haben, wie man ja eben auch sehen kann, beispielsweise Bitcoin. Ja, der Bitcoin wird in manchen Kreisen, auch in manchen Ländern, durchaus als Bezahlmittel wahrgenommen, das ist richtig. Er ist ja auch sogar, wie beispielsweise in El Salvador, auch offizielles Bezahlmittel. Aber wie ich eben sagte, der eigentlich viel spannendere Kern ist tatsächlich, dass Anleger den Bitcoin gar nicht zum Bezahlen nutzen, sondern um Werte zu speichern oder auch eben vor allen Dingen Dollar oder Euro, also sprich Liquidität zu parken, um dann auch erstmal ruhen zu lassen. Und ich glaube, dass man diese Brille viel, viel mehr aufhaben muss, denn als Bezahlmittel fungieren heute Euro und Dollar und wahrscheinlich in Zukunft dann auch der digitale Dollar oder eben auch Euro.
Du hattest eingangs diese Spot-ETF angeführt in den USA, die ja, lange musste man drauf warten, dann sind sie gekommen und bewegen jetzt die Kurse offensichtlich. Welche Bedeutung hat denn das für Anleger in Deutschland? Können die anlegen? Tun sie das oder suchen die Alternativen?
Ja, die Problematik ist ja die regulatorische Hürde. Also der Bitcoin Spot ETF ist hier erstmal ausschließlich für die USA zugelassen. Ja, also natürlich könnte man sich als Anleger hierzulande denken, okay, partizipiere ich eben an US-Börsen. Ja, aber hier gibt es natürlich auch Steuerproblematiken, die immer wieder genannt wurden, oder auch eben Währungsrisiken, die auch da sind. Und die Frage muss man sich natürlich stellen als Anleger, ist es wirklich so attraktiv, dann am Ende des Tages in diesen Bitcoin-Spot-ETF in den USA zu investieren. Ich glaube, dass es dann doch bessere Alternativen gibt oder auch kostengünstigere Alternativen gibt, ja, wie beispielsweise dann auch ETNs, sogenannte Exchange-Traded Notes, oder aber eben der Gang zur physischen Kryptobörse und dann eben auch Bitcoin beispielsweise in sein eigenes Wallet zu legen. Ja, da sind technische Hürden weiterhin dann dabei, weil die fehlen ja gerade beim Bitcoin Spot ETF. Das ist ja eines der Vorteile. Aber ich glaube, wenn man sich mit der Materie doch durchaus auseinandersetzen möchte, hat es doch hier einen ganz, ganz großen Vorteil auch, was das Verständnis anbelangt von Bitcoin. Und da gehört meiner Meinung nach eben auch dazu, sich zumindest einmal ein Stück Bitcoin oder ein Stück Ether ins eigene Wallet, ins eigene Depot zu legen.
Timo Emden, Bitcoin-Experte. Dankeschön für dieses Update aus der Welt des Bitcoin, der ein frisches Rekordhoch markiert hat.
Ich danke dir.
Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter ig.com.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.